ausgefallener Starting QB, eine komplette Änderung im Running Back Depth Chart und auch ausgefallene Gegner. Das alles gibt's in der aktuellen Folge von Ramily Radio. Wie immer viel Spaß und Go Rams! Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Ramily Radio, dem besten und einzigen deutschen Rams-Podcast. Ich habe natürlich wie immer den Marcel an meiner Seite.
Ja, hallo zusammen. Hi Simon.
Guten Tag und wir haben heute richtig viel zu reden. Oh, also mal so richtig.
Also so viel passiert in den letzten zwei Tagen oder beziehungsweise hat es ja schon nach dem Spiel angefangen. Das ist schon ordentlich.
Ich habe zwei Seiten nur an Notizen für News, nicht Game-Analyse, nur News.
Ja, da ist ordentlich was zusammengekommen.
Das meiste davon schlecht.
Ja, leider Gottes.
Muss man mal dazu sagen, aber viel davon auch super interessante Entwicklungen, die auch teilweise noch das Franchise langfristig noch mal verändern könnten.
Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich rein.
Auf jeden Fall, lass uns anfangen. Es ist ja quasi direkt nach dem Seahawks-Spiel losgegangen mit Verletzungsnews. Das hat während dem Spiel schon begonnen. Es ist ja, Henderson ist relativ spät im Spiel dann, hat sich verletzt. Da ist dann ein bisschen nachhinein rausgekommen. Er hat sich dieselbe Verletzung wie Akers zugezogen, also ein High Ankle Sprain, also im Sprunggelenk was kaputt. Bei ihm wohl ein bisschen schlimmer, weil Henderson ist inzwischen auf die IR gewandert. Akers hingegen, da hat Sean McVay jetzt gesagt, ja, der könnte jetzt langsam zurückkommen. Also ein Einsatz für den Sonntag ist nicht ausgeschlossen. Ich würde aber auch nicht so unbedingt damit rechnen, weil so ein High-Ankle-Sprain ist auch schon ganz schön krass.
Ja.
Was wir aber auch gemerkt haben, Akers, dem mischen sie irgendwas ins Futter. Weil der kommt von Verletzungen gefühlt 3 Wochen vor allen anderen Spielern zurück. Du hast das ja anfangen mit dieser Rippenverletzung, wo auch erst die Timeline irgendwie 5 Wochen länger war, als er dann letzten Endes raus war.
Ja.
Ich will nicht wissen, was sie dem ins Essen mischen.
Ja, robuster Junge, also kann man schon mal sagen.
Das auf jeden Fall.
Aber ich denke auch, dass McVay das nicht sagen würde, wenn die Chance realistisch bestehen würde, dass er am Sonntag spielen könnte. Also ich sehe dem Ganzen ein bisschen positiver entgegen.
Ja. Dann haben wir noch andere schlimme Sachen, weil das hat man während dem Spiel schon gesehen, dass sich da Jared Goff an der Seitenlinie irgendwie sah aus, als würde er seinen Daumen wieder einrenken. Hat dann einmal schön den Knack gemacht, war der Daumen wieder drinne. Ich finde sowas natürlich immer hochfaszinierend.
Ja.
Andere Menschen eklig.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Simon.
Ist auch geil.
Ja, total.
Aber aus einer Rettungsdienstsicht finde ich sowas immer super. Auch ausgekugelte Gelenke und sowas. Es tut weh wie Scheiße. Und sobald es dann wieder im Gelenk ist, geht's aber wieder halbwegs. Finde ich super.
Ganz toll.
Aber bei Goff leider war es nicht einfach nur wieder ins Gelenk reinheben. Der hat sich den Daumen nämlich gebrochen.
Jo.
Und das muss auch operiert werden. Das stand die ersten Tage jetzt noch so ein bisschen. Macht er das erst nach der Saison oder macht das jetzt schon? Und wie ist dann die Timeline? Jetzt ist es schon operiert.
Ja. Es war dasselbe Arzt wie damals bei Drew Brees, der sich ja auch am Daumen verletzt hat im Spiel gegen die Rams am Helm.
Nach seinem High Five mit Aaron Donald.
Genau. Hat er sich da verletzt und ist derselbe Arzt und der hat auch wohl schon mit den Rams ein bisschen enger zusammengearbeitet in Sachen Verletzungen und sowas.
Ja, diese Sportarzt-Community ist irgendwie sehr klein. Ja. Es gibt einen irgendwie, der macht alle Finger und es gibt einen, der macht alle Knie und
und ja, da hat er sich halt eben operieren lassen und fällt auf jeden Fall gegen die Cardinals aus. Und ja, mal gucken, inwieweit er dann, falls wir es in die Playoffs schaffen, in die Playoffs wieder einsetzbar ist.
Lass uns noch kurz die restlichen Verletzungen durchgehen und dann gehen wir mal auf Quarterback und sowas ein, wie sich das im Weiteren weiter bewegt.
Sehr gerne.
Wir haben jetzt, gestern, letzte Nacht ist es reingekommen. Ich habe es irgendwie zwischen zwei Einsätzen noch gelesen. dass Cooper Kupp auf die Covid-Liste gekommen ist. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass er positiv getestet ist. Das kann auch einfach sein, dass irgendjemand in seiner Nähe irgendwie positiv getestet wurde oder was weiß ich. Und dass er jetzt eben in dass sie eben aus Sicherheitsgründen ihn jetzt in Quarantäne stecken.
Vorbehaltlich.
Oder irgendwie so ähnlich.
Genau.
Wegen der Sicherheit.
Genau.
Und das bedeutet jetzt erstmal, wenn er negativ getestet wird, kann er wieder runterkommen, aber er wird mindestens ein paar Tage nicht mittrainieren. Das Kacke.
Richtig.
Gerade wenn du jetzt mit einem neuen QB einen Rapport bilden willst, dass du da eben werfen, kommt ja ganz viel auf Timing an und dass sie da halbwegs ein Gefühl füreinander entwickeln. Das hat man Anfang der Saison gesehen, dass zum Beispiel AJ Green und Joe Burrow das überhaupt nicht hatten. Eigentlich ja ein super guter Quarterback und ein super guter Receiver, aber weil sie nicht gut zusammenspielen, war das auch nicht so geil. Und das wäre eben super wichtig, wenn du jetzt einen neuen QB reinbringst, dass er eben sämtliche Chancen hat, die man ihm geben kann. Und da geht eben ganz viel mit dazu, dass er mit seinen Receivern gut kommunizieren kann.
Im schlimmsten Fall, also wenn der zweite Test positiv ist, fällt er 10 Tage aus. Wenn er nur ein enger Kontakt ist bei jemandem mit einem hohen Risiko, fällt er mindestens 5 Tage aus. Und wenn er ein hohes Risiko hat, bei jemandem, der nicht so hart gefährdet ist, dann ist die Zeit aktuell unbestimmt. Aber im schlimmsten Fall sind es 10 Tage. Und selbst wenn er, wenn Jared Goff dann zurückkommen sollte, sind 10 Tage trotzdem ohne Training, beziehungsweise ohne Teamtraining dann, auch für einen Cooper Cup nicht einfach so wegzustecken. Also das ist schon, kann gerade böse jetzt werden. Gerade in den Playoffs, wo man halt auch noch andere Spielzüge einstudieren möchte und sowas. Ne?
Gerade auch in einer Saison, die sowieso von unseren Receivern irgendwie mit Drops gesättigt war, jetzt auch wieder im letzten Spiel, ist das nicht gut.
Nee, das ist echt nicht, also überhaupt nicht gut. Also wir können eigentlich nur hoffen, dass er halt zurückkommt. Und
die Sache ist halt, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, haben wir gar keine News dazu, außer dass er eben auf diese Covid-Liste gesetzt wurde. Wir wissen nicht, warum. Wir haben keinen Grund und dementsprechend können wir jetzt nur philosophieren und gute Guesses abgeben und alle Szenarien durchspielen. Aber welches dieser Szenarien dann tatsächlich rauskommt, das wissen wir noch nicht.
Ich denke, da wird im Verlauf des Abends beziehungsweise der Nacht neue Informationen geben, wenn eine neue Pressekonferenz ansteht. Also, aber ihr hört es dann oder liest es dann auf jeden Fall, Social Media, WhatsApp-Gruppe oder so, bekommt ihr die Infos auf jeden Fall. Da kennt er uns ja.
Auf jeden Fall. So, ansonsten, Andrew Whitworth saß auf der IR, nachdem er sich verletzt hatte. Und da haben sie jetzt dieses 21-Tage-Reaktivationsfenster aufgemacht. Das heißt, er kann jetzt mit dem Team trainieren, er zählt noch nicht gegen einen Roster-Spot, aber er darf eben mit dem Team trainieren, darf sich aufs Zurückkommen vorbereiten und irgendwann können sie sagen, ab jetzt zählt er wieder einen Roster-Spot und ab dem Zeitpunkt darf er auch wieder in Spielen teilnehmen. Das heißt quasi genau rechtzeitig für die Playoffs. Und ich möchte sagen, es ist wirklich wichtig, nicht nur aus einer spielerischen Sicht, weil unsere O-Line sah einfach schlecht aus, unkommunikativ. Und ich glaube, dass da neben, dass er ein besserer Spieler ist als Noteboom, auch seine Veteranenstärke und dass er alles schon mal gesehen hat und dass er auch wirklich einen hohen Football-IQ hat. Dass das viel wichtiger ist noch.
Ja, unbestimmt.
Das zurückzubekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Und man muss auch, die letzten Spiele sah unsere O-Line immer kacke aus.
Ja. Man muss aber auch mal Respekt zollen dafür, dass er so schnell dann tatsächlich halt auch wieder auf dem Feld stehen kann. Ne?
Also, überraschend schnell.
Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste und so eine aber Kreuzbandverletzung ist jetzt auch nicht ohne. Ne?
Auf jeden Fall. Also der ist wirklich, der lebt Football und der will nicht aufhören. Das merkst du ihm richtig an.
Ja, das hat man auch bei Instagram auf seinem Profil gesehen und sowas. Ne? Das ist schon.
Da ist ja nur Rehab, nur Gym, nur was weiß ich.
Oder wenn es ein Bild aus der Sauna war, wo er sauniert oder sowas. Also der will wirklich zurückkommen und es nochmal wissen.
Was mich da immer wieder überrascht, ist, dass Woodworth einfach ein Sixpack hat.
Das stimmt allerdings, ja.
Du denkst dir so, das ist ein alter Mann, dazu noch O-Liner.
Ja.
da wird ein bisschen Bauch sein.
Ja.
Nix da!
Aber gut, da machen auch viel die Shoulderpads und solche Sachen aus, ne?
Trotzdem, du kannst ja andere O-Liner angucken. Du kannst mir nicht erzählen, dass die so solide gebaut sind.
Schon echt krass, ja. Aber ich freue mich, dass es, also, Wahnsinn.
Es ist einfach aktuell einer meiner Lieblingsspieler bei den Rams. Kannst du nicht anders sagen.
Ja, es ist halt einfach Publikumsliebling, ne?
So ein guter Free Agent Acquisition und ich kann mir nach wie vor, ich weiß nicht, warum die Bengals ihn haben gehen lassen, die ja seitdem auch eine absolut beschissene O-Line hatten.
Und ich würde es mir echt wünschen, wenn Andrew Whiffers einfach einen Super Bowl Ring bekommt. Einfach, auf jeden weil Fall. Es verdient hat.
Also es ist so ein Left-Tackle-Liebling wie Joe Thomas.
Ja. Wird sau schwer, aber ja. Werden wir sehen. Vielleicht haben wir Glück und wir machen es so wie die Eagles damals mit der Underdog-Rolle. Weil nach den letzten zwei Spielen hat uns ja in den Playoffs so gut wie keiner auf dem Schirm. Aber auch absolut recht. Verdient.
Ja. Zu Recht.
Absolut verdient, ja.
Offense komplett für den Arsch.
Ja.
Okay, lass uns weitergehen. Wir sind jetzt mit den Verletzungen halbwegs durch. Lass uns mal ein bisschen mit den QB-Optionen jetzt spielen. Ja. Können wir jetzt erstmal grundsätzlich sagen, wir haben einen alten Bekannten zurück. Sag uns jetzt mal.
Blake Bortles.
Kommt vom Practice Squad der
Denver Broncos.
Dadurch, dass er vom Practice Squad kommt, hat das ein paar Optionen auch wieder. Er muss erstmal durch seine ganzen Covid-Testphasen und so. Er wird jetzt auch nicht so lange mit dem Team trainieren. Das heißt, er wird für Sonntag, glaube ich, maximal einen Tag oder so Training haben.
Ja, was jetzt allerdings nicht so schlimm ist, weil er kennt das Playbook vom letzten Jahr noch und ich denke, da hat sich nicht viel verändert. Deswegen war das
Playbook an sich hat sich schon ziemlich viel verändert. Wir haben ja diese ganzen Pre-Snap-Motions und so, die waren letzte Saison nicht so viel dabei.
Okay, ja. Aber das Grundgerüst passt, denke ich, immer noch. Von daher war das auch eine schlaue oder nachvollziehbare Idee, dass wir eben Blake Bortles holen und nicht irgendeinen anderen, der auch noch in dem Practice Squad von anderen Teams stand als Quarterback-Möglichkeit.
Ja. Was dazu kommt, ist dadurch, dass er von einem anderen Practice Squad kommt, ist er tatsächlich im 53-Man-Roster. Das heißt, unser Depth-Chart ist jetzt John Wolford, zu dem wir gleich noch mal ein bisschen mehr sagen wollen. Dann kommt Blake Bortles und dahinter ist dann der Practice Squad QB, der aber auch eventuell elevated wird, Bryce Perkins. Das ist ein undrafted Free Agent aus der letzten Saison, beziehungsweise aus dieser Saison. Wir haben ja am Anfang der Saison ein bisschen drüber geredet, zwischen Bryce Perkins und Josh Love. Und was die so bieten können. Ja. Das ist aktuelle QB Depth Chart. Und dann wollte ich euch noch ein wenig was zu John Wolford erzählen.
Der AFF-Legende.
Ja, das neben dem Garrett Gilbert, der ja für die für Orlando gespielt hat, der war der AAF-MVP und dahinter war dann quasi direkt John Wolford. Wo man dazu sagen muss, aber die Orlando Apollos waren auch generell das bessere Team. So, aber lass uns über John Wolford reden. Die Nummer 9 bei den LA Rams ist geboren am 16. Oktober 1995, 3 Jahre älter als ich jetzt mit 25. Und steht 1,85, 91 Kilo. Das ist für einen QB tatsächlich relativ klein. Für John Elway wäre es zu klein. Der draftet nur mindestens 1,90 große QBs. Machen sich auch ein paar Leute deswegen über ihn lustig. Und John Wolford ging im College zu Wake Forest. Er ist da 4 Jahre QB gewesen, zusammen mit einem Kendall Hinton. Den könntet ihr eventuell gehört haben von der war dieser Covid-QB, eigentlich Wide Receiver für die Denver Broncos.
Ja.
Ein grauenhaftes Spiel.
Ja, aber
nicht seine Schuld.
Nein, selbe Schuld.
Da gehört ja unglaublich viel dazu, wenn du irgendwie Jahre nichts mehr geworfen hast und dann wieder reinzugehen. Ja. hast eigentlich als Wide Receiver trainiert und dann hast quasi noch nie einen Snap in den Pros überhaupt trainiert, als Quarterback, sich dann einer auch guten NFL-Defense zu stellen, unglaublich viel Mut.
Das ist aber auch echt dumm von den Broncos gewesen, muss man auch mal dazu sagen. Gerade in dieser Situation mit der ganzen Covid-Geschichte.
Das ist halt Organisationsverschulden.
Ja, absolut. 100%.
Also, ich habe nebenbei noch mal so ein bisschen vom guten Giannis CFB-Notebook. Der schreibt immer so ein bisschen was zu College-Spielern und so. Der hat ein bisschen was zu John Wolford auch noch mal rausgeschrieben. Kann ich nur empfehlen, dem zu folgen. Und der hat dann auch geschrieben, 4 Saisons Starter bei Wake Forest. In den ersten 3 war es erstmal nicht so genial, aber im dritten in der vierten ist er dann ziemlich durchgestartet. Aber auch so dieses klassische Problem von College QBs. Er hat nicht so den richtig großen Arm. Da fehlt die Stärke und dafür wirft er aber mehr mit Touch und Antizipation, was ja teilweise aber auch die wirklich starken Arm-Quarterbacks nicht so haben. Also Wolford kann gut sehen, was wird aufgehen. Und wenn ich jetzt werfe, wird dann gleich der aufgehen. Das ist eine große Stärke, genauso wie, dass er eben Defense lesen kann, dass er gute Entscheidungen trifft. Und das ist was super Wichtiges, was gepaart mit der Tatsache, dass er ein guter Athlet ist, also wirklich gut, seine große Stärke sind seine Beine, kannst du da ordentlich was machen, womit die Rams immer mehr Probleme hatten die letzten Wochen. Das heißt, Out-of-Structure-Plays, Broken Plays oder einfach, wenn eine Defense irgendwie über die Mitte Druck macht. Da kann der Pocket entkommen, er kann rausrollen oder du kannst sogar mal ein Read-Option-Play mit ihm machen. Das heißt, wenn er selber läuft, auch ein designter QB-Run. Das öffnet die Offense ein bisschen und ich glaube, damit kann McVay viel Spaß haben.
Was ich gelesen habe, Simon, war, dass er ein bisschen so als kleiner Kyler Murray
Ich weiß auch, wo du das gelesen hast.
Ja. Wie schätzt du das ein? Stimmt das? Oder?
Kyler Murray ist unglaublich schnell. Und Kyler Murray läuft unglaublich interessant gut. Der kann genial out of bounds laufen. Der kann ausjuken und der nimmt wenig Kontakt mit. Das ist auch wieder dasselbe. Kyler Murray ist ja auch so dieser undersized Quarterback. Und da haben ja auch ganz viele gesagt, kann der überhaupt über eine NFL-Offensive Line drüber gucken. Kyler Murray ist wohlgemerkt aber noch mal 2 Inches kleiner als John Wolford. Also ist noch mal mehr ein großer Unterschied. Aber Murray kann halt auch wirklich werfen. Der hat ja auch eine Baseball-Karriere irgendwie in Aussicht, hat sich dann aber doch dafür entschieden, Quarterback zu spielen. Von der Fame-Seite her verständlich, in die NFL zu gehen, von der Geldseite her verstehe ich es nicht so wirklich. Weil du kriegst ja Hardcore-Verträge im Baseball, voll garantiert und du verletzt dich eigentlich nicht.
Ja. Wobei die Major League Baseball jetzt ja auch nicht gerade unbekannt ist und da ja auch einige Bekannte herausgegangen sind.
Trotzdem, gerade jetzt so irgendwie, ich hab jetzt mal geguckt, von den Top 100 Übertragungen war keine einzige ein Baseball- oder Basketballspiel in Amerika letztes Jahr.
Okay.
Ein random Tuesday Night Game oder ein random Thursday Night Game zwischen 2 Bottom-Dweller Teams wird mehr geguckt als das Finale in der Major League Baseball.
Okay, krass.
Fand ich auch krass.
Ja, gut.
Aber wir wollen zurück zum Football kommen. Also ich würde sagen auf jeden Fall, dass Murray der bessere Werfer ist. Und ja, auch der bessere durch Läufer.
Die Erfahrung, die er schon gemacht hat.
Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Nach dem College ist John Wolford dann Practice Squad bei den New York Jets. Ist dann aber, hat dazu nichts gebracht. Es hat Preseason gespielt und wurde am 4. September gecuttet. Daraufhin ist er 2019 in die AAF gegangen, zu den Arizona Hotshots. Geiler Teamname. schönes Grün. Hat so ein bisschen die ganzen Feuerwehrmänner, die dann jetzt so in Arizona auch dann in die diese ganzen Waldfeuer und so reingehen und so, fand ich cool. Noch cooler wäre es nur, wenn du irgendein Rettungsdienstteam hättest für mich. Ansonsten, der hat da wirklich gut gespielt, ist dann auch nachdem die AAF bankrott gegangen ist, ist er dann zu den Rams gegangen, letztes Jahr im Practice Squad, dieses Jahr als tatsächlicher Backup. In der AAF hat er tatsächlich die meisten Passing-Touchdowns geworfen in der Liga. Und deswegen war auch neben Garrett Gilbert, den ich ja vorhin mal erwähnt habe, ist er dann, einer der AAF-QBs, die dann mehr die Chance hatten oder die begehrter waren, tatsächlich in ein NFL-Team zu bekommen. Ja, so viel erstmal dazu.
Genau. Also ich freue mich tatsächlich nicht auf das Spiel, muss ich sagen. Auch trotz der ganzen Umstände und gerade wegen Wolford. Einfach, weil ich Bock habe, ihn zu sehen. Und zu sehen, das, was McMay aus der ganzen Situation draus macht.
Das ist das, was, glaube ich, viele sehen. Was viele sehen wollen. Was ich ja auch vor einer Weile in diesem Jets-Podcast erwähnt habe. Ich möchte einen anderen QB in Sean McVays System sehen. Ich möchte Gewissheit haben, sind viele Probleme jetzt tatsächlich Jared Goff oder ist es doch das System? Und ganz viele Leute sind einfach inzwischen angefressen von Jared Goff, dass er schlechte Entscheidungen trifft, dass er nicht out of structure spielen kann. Und dann, es muss nicht mal mehr drum gehen, jemanden Besseres zu haben, sondern einfach jemand anderes. Und das ist, glaube ich, was jetzt viele sehen wollen.
Ja. Viel zu verlieren hat John Wolford meiner Meinung nach eigentlich gar nicht. Also, dass wir vielleicht am Ende die Playoffs verpassen, aber mit der Leistung, die wir offensiv gezeigt haben, haben wir da auch ehrlich gesagt nichts verloren.
Das nach dem letzten mal sagen. Spiel, wo wir nur drei Field Goals gemacht haben, hast du nichts zu verlieren offensiv.
Richtig. Von daher,
Allerdings sein könnte, dass wir mit diesem Spiel Pandoras Box aufmachen.
Ja, das sehe ich auch.
Wenn Wolford wirklich, wirklich gut spielt, wird das die Off-Season super interessant machen. Und das meine ich mit langfristigen Konsequenzen. Weil wenn Jared Goff tatsächlich Competition bekommt, sei es für dieses Spiel, wird dann natürlich auch in der Fanbase die Frage aufgehen, wird Wolford in den Playoffs starten eventuell? Wird er nächste Saison starten? Was ist mit Jared Goff? Aber es wird auch einige Probleme aufwerfen, weil was machst du mit Jared Goff? Weil selbst wenn du einen anderen QB startest, hast du immer noch Probleme mit Goff. Und das ist der Albatros an Vertrag, der ihn noch für mindestens 2 Saisons an uns bindet. Und ich bin nach wie vor der Meinung, du kannst mit Jared Goff gewinnen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Wenn Goff 5 Millionen verdient, statt wie jetzt 35, ist jetzt aus der Luft gegriffen, ich glaube, es sind 32 oder so diese Saison, die er ein Cap-Hit hat.
Ich guck mal, ich guck in der Zeit, du erklärst.
Damit hat Marcel das auch gerade für mich ins Ohr gesagt, sind tatsächlich dieses Jahr 28 Millionen, die Jared Goff kostet. Aber das ist trotzdem immer noch ein Unterschied, wenn man jetzt von 5 Millionen Base Salary oder einem Cap-Hit ausgeht. Das sind immer noch 23 Millionen Unterschied und mit diesen 23 Millionen kannst du viel tun. Du kannst damit zum Beispiel 2 Top-Spieler, wirkliche Top-Spieler, die Besten ihrer Position verpflichten. Du hast einen Amari Cooper, der jetzt irgendwo um die 10 Millionen zum Beispiel verdient als Top-Wide-Receiver. Und mit diesem Geld kannst du richtig gut um einen QB rumbauen, der eben auch ein paar Schwächen hat. Das Problem an Jared Goff ist eben, dass er jetzt genau dieses Geld, was man normalerweise benutzen könnte, um seine Schwächen zu korrigieren, dass der das selber auffrisst. Und dementsprechend glaube ich immer noch, dass das eben ein Problem ist, weil das hält eben auch sonstig das Team von eben einem guten Teambuilding oder Investitionen da rein ab, dass Jared Goff weiter bei uns bleibt. Und er wird weiter bei uns bleiben, weil du kannst den Dead Cap Hit nicht einfach fressen. Der hat fast alles an Geld garantiert. Auch gerade durch das letzte Restructure ist nochmal was an Gehalt in Signing-Bonus umgewandelt worden. Und Signing-Bonus ist immer noch garantiert. Das ist Kacke. Marcel, Meinung dazu?
Ja, sehe ich ähnlich, ne? Also wenn Wolford halt jetzt wirklich liefert, dann haben wir echt ein Problem, weil dann die Fans zu Recht sehen und auch fordern, dass dann halt der bessere QB, der dann wahrscheinlich Wolford ist, spielen soll. Und ja. Einen Quarterback mit diesem Vertrag auf die Bank zu setzen, boah, ist ein bisschen mit Magenschmerzen verbunden.
Auf jeden Fall.
Die beste Option wäre tatsächlich, man tradet ihn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team Goff samt diesem Vertrag holt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Du wirst es nicht los. Ja, dann hast du quasi einen Anker auf der Bank sitzen, der das Team nach unten zieht. Und das ist eben das große Problem an Jared Goff, das ist dieser Vertrag. Und das dieses Problem, dass das Team langfristig dadurch behindert wird, löst du eben auch nicht durch einen neuen QB. Du kriegst besseres Play. Aber die Cap-Probleme, in denen wir auch teilweise stecken, werden dadurch nicht besser. Es wirft quasi nur wieder ein weiteres Problem zu lösen auf. Währenddessen man aber ein großes Problem gelöst hat. Und das ist die absolute fehlende Offense, die dieses Team im Moment hat.
Und da hat nicht nur also Goff ist wahrscheinlich das größte Problem mit, aber es spielen auch natürlich noch andere Faktoren,
wie
Receiver-Drops oder solche Sachen mit rein.
Die ganze Offense war flach. Die ganze. Es war ganz viel Playcalling wieder, was wir jetzt seit Wochen sagen. Drawplay mit Malcolm Brown bei Dritter und Parkplatz. Ich möchte mich jedes Mal danach ein kleines bisschen erschießen. Ich hasse es, das zu sehen. Und das ist halt auch was, wo ich mich frage, welcher Teil davon ist McVay und welcher Teil ist, dass er eben Jared Goff nicht vertraut. Das ist einer der Gründe, warum wir John Wolford sehen wollen.
Aber jetzt mal realistisch gesagt, glaubst du, dass McVay in der kurzen Zeit, ist ja gerade, also NFL-Woche ist jetzt nicht gerade lang, dass er das Playbook so krass umbaut, dass es wirklich zu 100% auf Wolford passt, oder wird man trotzdem noch Elemente sehen, die unter anderem auch unter Goff waren?
Also ganz viel, was du ja die letzten Wochen gesehen hast, irgendwie Rollout-Pässe und sowas, das kann ja Wolford auch genauso gut wie Jared Goff, wenn nicht sogar noch besser. Ja. Mich würde es interessieren, wie viel du tatsächlich geile Read-Option-Plays oder RPOs oder sowas drinne hast. Das ist die Frage, wie viel man davon tatsächlich sehen wird. Ich glaube tatsächlich, es ist gar nicht so viel. Aber was mich halt auch immer noch interessiert, ist, wie Wolford aus diesen Broken Plays rausgeht, was ja Jared Goffs größte Schwäche ist. Dass der nicht out of structure spielen kann, dass der ein Play eben nicht mit seinen Füßen verlängern kann. Weil das hast du gerade gegen Seattle immer wieder gesehen, dass unsere Wide Receiver keine Separation hatten, bis der Druck da war. Ja. Das heißt, Jared Goff hatte dann Panik bekommen und hat entweder einen Sack genommen oder den Ball weggeworfen. Oder auch diese Interception, die aussah, als ob ich dann jetzt irgendwie in Madden gespielt habe. Ich sehe, da kommt Druck, ich drücke irgendeine Taste, es wird schon irgendein Receiver da sein.
Ja, die war ja wirklich grauenhaft. Also,
war komplett für den Arsch.
Da kann man die hinwerfen. Gott, oh, yeah. Ja, sehe ich ähnlich. Ich sehe dann ehrlich gesagt auch das, oder was heißt Problem, wenn es dann nicht hundertprozentig funktioniert, aber man trotzdem gute Elemente gesehen hat, dass Wolford dann vielleicht nicht nochmal die Chance bekommt, sein Können halt zu zeigen. Das sehe ich dann ein bisschen, ja, zwiegespalten das Ganze. Ich hoffe und wünsche es mir, dass er gut spielt und dass wir vor allem auch ein bisschen Konkurrenzkampf bekommen. Ja. In dem Ganzen. Weil ich glaube, das fehlt Goff auch, dass er keine Konkurrenz hat.
Oder sehe ich das falsch? Das ist ja immer noch, wie heißt es wieder? Ja, der Konkurrenzkampf ist die andere Sache. Die zweite Sache sind Playoffs. Wir sind ja immer noch in Control. Und wir sind ja immer noch, haben eine Chance drauf. Und wenn wir tatsächlich mit einem gut aufgebauten Team in die Playoffs reingehen, ist das ja auch mal was Interessantes. Aber aktuell sehe ich da halt einfach keine Chance mit dieser absoluten Offensivlosigkeit, dass man da irgendwie weiter als One and Done kommt.
Ja. Das stimmt. Also, ja, wie gesagt, also ich freue mich wirklich auf den Spieltag gegen die Cardinals. Leider ist es ein bisschen so, dass es ein Do-or-Die-Spiel ist. Es geht trotzdem noch um die Playoffs. Aber das hätten wir vermeiden können, wenn wir zum Beispiel gegen die Seahawks gewonnen hätten. Oder auch gegen die Jets. Ja. Dann hätten wir uns das Ganze ersparen können. Ja, wir können an der Situation natürlich jetzt nichts ändern. Dass solch Goff dann auch noch ausgerechnet den Daumen verletzt und operiert werden muss. Dass Kapp auf der Covid-Liste ist und Stand jetzt, wie gesagt, nicht spielen kann. Dass Henderson ausfällt, dass Würfelwurf noch nicht so weit ist, dass er spielen kann. Das alles zu einem Spiel ist schon krass. Das Gute daran ist, oder was ich positiv herausstellen ist, dass wir unter McVay bis jetzt gegen die Cardinals nie schlecht ausgesehen haben.
Wir sind immer noch ungeschlagen gegen die Cardinals und wir haben ja einen großen Faktor, dass Kyler Murray auch angeschlagen ist.
Der wird wahrscheinlich auch nicht spielen können. Und dann sehe ich das Ganze jetzt ein bisschen entspannter, wenn Kyler Murray nicht spielen kann. Vor allem, wenn er dann die Läufe nicht macht, weil unsere Run-Defense ist jetzt nicht gerade die beste. Von daher, wenn Kyler Murray ausfällt, haben wir bessere Chancen, als wenn er spielen würde, sage ich mal. Wir müssen aber halt die Offense in Gang kriegen und da bleibt, wie gesagt, nur die Hoffnung, John Wolford und dass McVay das Play-Calling so anpasst, dass es halt auch zu Wolford passt.
Ja. Ja, wir haben gerade eben schon Playoffs erwähnt, lass uns doch einfach mal kurz drüber gehen, wie jetzt wir in die Playoffs kommen können. Ja. Wir haben nämlich zwei Szenarios, das ist der 6. Seed und der 7. Seed. Der 6. Seed ist ganz einfach, wir gewinnen und Tampa Bay gewinnt auch oder tied. Chicago muss gewinnen und wir müssen verlieren, damit würden die den Seed bekommen. Und Arizona bekommt den 6. Seed, wenn sie gewinnen und Chicago verliert oder tied. Wir würden den 7. Seed bekommen, wenn wir verlieren und Chicago auch verliert, bekommen wir immer noch den 7. Seed.
Ja, selbst wenn Arizona gewinnt, sind sie ja trotzdem drin, wenn Green Bay gewinnt. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert, das Ganze. Ich habe hier so einen Rechner, an dem ich nebenbei spiele ein bisschen. Also da passieren noch so viele Sachen und ich glaube, ich kann mich nicht zurückerinnern, dass wir so einen spannenden letzten Spieltag hatten, ja. Wo es tatsächlich noch um viel ging, alleine durch die neue Playoff-Regel
mit dem 7. Seed.
Ja, und dass halt nur noch der Erste in den Playoffs oder in der AFC beziehungsweise in der NFC die Bye-Week hat.
Ja.
Das ist sehr spannend.
Ja, ansonsten, wir haben ja mit dem Nummer 7. Seed würde man gegen den 2. Seed spielen. Das wären Status jetzt entweder die Saints oder die Packers. Beides ganz eklige Gegner. Mhm. Aber mit dem 6. Seed ist es genauso schlimm, weil da würden wir Status jetzt gegen die Seahawks spielen. Mhm. Interessant gewesen wäre es, wenn wir vor ein paar Wochen den 5. Seed klar gemacht hätten, weil dann hätte man gegen die NFC East gespielt. Und das war ja auch in Aussicht noch, den zu gewinnen. Aber es ist ja auch wieder ganz viel, das Thema dieser Saison ist irgendwie Hoffnung aufbauen und sie dann wieder verlieren.
Wir könnten theoretisch den fünften Seed auch noch erreichen, wenn zum Beispiel die Falcons gegen die Buccaneers gewinnen, wir gegen die Cardinals und die Bears gegen Chicago und die Seahawks verlieren. Dann könnten
Bears gegen Chicago?
Die Bears gegen Chicago. Die Bears gegen Packers, meinte ich. und die Seahawks verlieren gegen die 49ers. Dann könnten wir den fünften Seed auch noch erreichen. Also, wie gesagt, da steckt so viel drin. Das ist brutal.
Und, also ich finde ja generell dieses ganze Rumgerechnen und so immer faszinierend.
Ja, was da alles so passieren kann, ne? Und ja, am Ende wissen wir dann, wie es aussieht, ob wir drin sind oder nicht. Oder gegen wen wir dann halt am Ende auch spielen. Ja. Die Seahawks würde ich sehr gerne vermeiden. Ganz sehr gerne.
Ja.
Weil die Schmach will ich mir nicht nochmal antun.
Naja.
Ja,
auch. Ich glaube, am liebsten würde ich trotzdem Seahawks oder Saints. Saints sind zu schlagen und ja. Seahawks auch. Aber die Packers sind für mich im Moment so das Top-Team der NFC.
Die Packers haben eine verdammt gute Offense.
Haben auch mit Jair Alexander und Darius Smith auch ein paar verdammt gute Pieces in der Defense.
Das stimmt.
Bei den Saints ist es quasi das genau andere Spielraum. Die haben eine verdammt gute Defense. Und wenn sie dann doch Michael Thomas wiederbekommen für die Playoffs, der hat ja auch im Moment auf IR, könnten die da auch wieder mit Breeze noch mal was auspacken. Also es sind alles schwierige Spiele.
Absolut. Es sind die Playoffs, ne? Ich meine, dass überhaupt aus der NFC East überhaupt jemand teilnehmen darf, ist was anderes. Aber insgesamt muss man schon sagen,
obwohl die NFC East hat jetzt die letzten Wochen ordentliche Upsets und so geschafft.
Ja, ja, klar. Aber insgesamt
ist auch keinen von denen nicht ernst.
Vor allem Washington würde ich jetzt nicht mehr so unterschätzen.
Na. Ich bin ja fasziniert mit den Entwicklungen in Washington jetzt mit Strip-Club-Haskins.
Ja.
Alter, es gab lange keinen so hochgedrafteten QB, der nach 2 Jahren raus war.
Ja.
Das Rosen-Debakel kommt da schnell, aber ansonsten.
Ja. Gehen wir mal ganz kurz darauf ein. Haskins ist ja ein Quarterback, Simon. Ja. Wir haben mit Goff jetzt aktuell einen Verletzten und mit Wolford einen, der keine NFL-Erfahrung hat.
Nein.
Okay.
Nein!
Okay, nein! Gut. Ich bin auf derselben Meinung wie du. ja, man liest ja alles und vor allem das größte Fragezeichen, oder da fasse ich mir echt an den Kopf, wie viele Leute Colin Kaepernick, egal bei welchem Team Quarterback entlassen wird oder verletzt ist, wie viele Leute Colin Kaepernick haben wollen. Der Typ hat 3 Jahre keinen NFL-Football gespielt.
Der Mann wurde geblackballt. Das kannst du nicht anders sagen. Der hat, die NFL hat ihn ausgeschlossen und zum Zeitpunkt, als er aus der NFL raus ist, war eine bessere Option als viele andere Spieler, die gespielt haben. Du hast immer noch als Backup quasi, hast du immer noch Nathan Peterman oder was weiß ich.
Ja.
Das, zu dem Zeitpunkt wäre Colin Kaepernick ganz klar die bessere Option gewesen, wenn da irgendein Starter down gegangen wäre. Status jetzt aber, hast du einen inzwischen 33-Jährigen, der 3 Jahre kein Football mehr gespielt hat, dessen stärkste Waffe schon immer seine Beine waren. Der in einer unglaublich QB-freundlichen Offense von dem damaligen, dem 49ers, OC, Greg Roman heißt er, glaube ich, der jetzt auch wieder für die Baltimore Ravens hat der damals das getan, was er letztes Jahr für Lamar Jackson gemacht hat. Er hat eine Offense kreiert um die Schwächen von Colin Kaepernick herum. Aber es heißt nicht, dass diese Schwächen weg waren. Das hast du dieses Jahr erst wieder mit Lamar Jackson gesehen. Und dasselbe ist mit Colin Kaepernick passiert. Ja. Der Mann hat immer noch keinen so richtig guten Arm gehabt. Er konnte laufen. Er konnte damit Offense kreieren. Aber so eine Offense wird halt relativ schnell rausgefunden. Du hast es dieses Jahr mit Lamar Jackson gesehen, dass dann teilweise gegnerische Defense-Spieler seine Plays ihm ins Gesicht gesagt haben, was er jetzt callen wird. Und das ist, glaube ich, immer noch ein Problem. gerade jetzt, wenn eben seine stärkste Waffe, die Beine, eventuell nicht mehr so ganz krass sind.
Richtig. Und die
eben nicht mehr den Defensive Liner komplett weglaufen kann.
Und die Tapes, die man da gesehen hat, nehme ich auch nicht wirklich ernst, weil ich glaube nicht, dass ich, ist ja wie bei uns in Deutschland, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass man da nichts Schlechtes reinschreibt, so ist es bei den Tapes genauso. Da wird man mit Sicherheit keine schlechten Bälle oder sowas in die Tapes reinpacken, um nur das gute Zeug halt, ne?
Na klar. Also inzwischen, glaube ich, ist Kaepernick keine Option mehr. Er wird nicht zurückkommen. Das, er
zumindest
damals
nicht als Quarterback, sagen wir mal so.
Das ist eine Schweinerei.
Ja.
Das ist gerade aus jetzt einer deutschen Sicht, wo diese ganze Hymnen-Sache, wo man sich fragt, wieso nehmen die das so ernst? Da ist das natürlich eine Schweinerei. Aber jetzt als spielerisch glaube ich, dass er weniger Upside hat als jetzt ein Blake Bortles zum Beispiel.
Ja.
Ist jetzt ein Hot Take, aber ich glaube, das ist einer, mit dem ich leben könnte.
Ja, ja klar. Absolut. Deswegen, also.
Für mich ist diese ganze Hymnensache, ich verstehe das immer noch nicht, warum da Menschen so groß was rumziehen, aber ich verstehe halt auch viel an amerikanischer Kultur nicht.
Ja, das werden wir auch nie verstehen, wahrscheinlich.
Flagge und Soldaten und was weiß ich spielen da einen viel größeren Einfluss in deren Kultur.
Ja, das werden wir auch nie verstehen.
Naja, dafür bin ich auch, glaube ich, zu linksgrün versifft.
Okay.
für Amerikaner wäre ich ja schon Kommunist.
Ja, also Colin Kaepernick überhaupt keine Option und Haskins in meinen Augen auch nicht. Alleine durch die ganzen Protokolle, die er in der ganzen Covid-Sache gemacht hat, würde der eher Unruhe reinbringen ins Team, und was wir aktuell gar nicht brauchen können, ist weitere Unruhe.
Haskins ist ja ein Unruhestifter, wie du sagst. Der ist jung. Der ist nicht erwachsen, der macht Jugendfehler, die du von einem Quarterback nicht erwartest.
Nicht in der NFL zumindest.
Nein, aber das ist College-Scheiße. Nach einer Niederlage mit Strippern feiern und diese Stripper dann zwingen, dein Trikot zu tragen.
Ja, gehört sich einfach nicht.
Ist halt was, so. Echt, was auch noch so ein bisschen unterschätzt ist, Nummer 7 war bei den Washington Football Teams. Ich wollte fast wieder das böse Wort sagen.
Gut die Kurve bekommen.
Gerade so. Aber beim Washington Football Team ist die Nummer 7 eigentlich retired. Das hat, die hat damals Joe Theismann getragen, und aus Respekt an ihn hat man gesagt, niemand kriegt mehr sonst die Saison. Aber wie heißt es wieder? Dwayne Haskins hat trotzdem gesagt, ich möchte die Nummer 7 haben. Und das Team hat da nicht direkt einen Riegel vorgeschoben und haben sie ihm trotzdem gegeben. Ein anderer QB, der eben noch nichts erreicht hat, hätte da vermutlich gesagt, ja, Theismann, Respekt und sowas, nehme ich nicht die Nummer 7, suche ich mir halt eine andere Nummer. Ja. Cam Newton hat zum Beispiel seine damalige College-Nummer nicht bekommen und ist seitdem auf der Nummer 1.
Ja.
Aber das ist halt auch so eine kleine Sache. Und trotz allem hat, selbst wenn du die ganze Off-Field-Sache rauslässt, hat er einfach nicht gut gespielt.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wenn man von einem Alex Smith, der sich halt das Bein zerstört hat und fast amputiert werden musste, das Bein, wenn man von einem Alex Smith abgelöst wird, das sagt, glaube ich, schon sehr viel aus.
Ja, guck dir das letzte Spiel an, dass da selbst nicht Smith, sondern der andere, dessen Name mir gerade nicht in den Kopf
Taylor
kommt.
Heinicke,
wenn der einen noch outplayt,
ja. Ja.
Da siehst du, was das schon ist.
Ja. Genau. Gut, Simon, lass uns trotzdem newsmäßig und verletzungs- und quarterbacksmäßig, glaube ich, sind wir durch. Lass uns kurz über das Spiel gegen die Seahawks reden.
Ich will nicht.
Ja, ich eigentlich auch nicht, aber wir müssen.
Ja, lass uns kurz drüber reden. Wir sind ja auch schon bei 50. Ja, wir haben ein bisschen, muss ich rausschneiden. Ja. Noch, aber wir haben schon eine ordentliche Zeit.
Ja. Aber wir kommen nicht drum herum.
Ja.
Zumindest die Hot Takes, die uns da aufgefallen sind. Also ich will gleich mal mit dem größten Hot Take anfangen, der uns komplett aufgeregt hat. Das ist nicht die Interception von Jared Goff, sondern die Aktion von, wie heißt er?
Josh Reynolds.
Josh Reynolds, danke. What the fuck ging in diesem Moment in seinem Kopf vor?
Ich glaube, das ist auch eine Auslegungssache. Und er hat das ausgelegt als dieses sich aufgeben, was quasi beim QB der QB-Slide ist. Es gibt zwei Wide Receiver nicht. Eigentlich. Ja. Dieses Aufgeben, da den Ball abzulegen und dann quasi vom Feld zu gehen. Wenn du das wirklich einen Schiedsrichter das böse auslegt, kann er das als Fumble werten. Mhm. Als freien Ball. Wir haben jetzt Glück gehabt. Und selbst wenn die Regel an sich dieses Aufgeben sich beinhaltet, ist das trotzdem was, das du einfach nicht tust, weil er war nicht down by contact. Das viel größere Problem ist, dass er einfach hätte aufstehen können und weiterrennen.
Ja. Und dadurch viel, viel mehr Raum gemacht hätte. Was uns das, am Ende vielleicht ja.
Es hätte uns nicht das Spiel noch gebracht, aber es hätte positive Tendenzen gehabt.
Richtig.
Ah, das ist halt schon irr.
Ja.
Und das ist halt sowas, das wirkt, als ob er die Regeln nicht kennt, weil im College ist es ja tatsächlich so, dass du, sobald du auf dem Boden bist, dass du dann nicht wieder aufstehen kannst. Aber in der NFL ist das nicht so. Und deswegen ist nicht mal mehr dieses Aufgeben für mich das große Problem, oder dass er den Ball da abgelegt hat, sondern dass er einfach hätte weiterlaufen können. Mhm.
Ja, da haben sich dann auch natürlich einige Seahawks-Fans darüber aufgeregt, wie kann man das pfeifen jetzt aus Schiedsrichterentscheidungen und solche Sachen. Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt stand fest, dass ihr gewinnen werdet, von daher bleibt doch entspannt. Ja. Hat mir auch ein Kumpel geschrieben, der Seahawks-Fan ist, was ist das für eine Entscheidung und Skandal und ach, solche Sachen, ja, total
banal. Ich habe schon schlimmere Calls gesehen.
Ja, aber also, ich habe gesagt, hey, ihr gewinnt doch, bleibt doch entspannt, ja, trotzdem und naja, keine Ahnung.
Ja, ansonsten halt offensiv gar nichts. Run-Game kacke, Passing-Game kacke. Jared Goff 14 von 43.
Das ist brutal. Ja,
Henderson gerade mal 12 Carries.
Ja, gut, der war dann auch verletzt.
Run-Game, ne? Run-Game gestufft.
Ja. Das stimmt. Und wenn 9 Punkte alleine durch den Kicker oder nur durch den Kicker zusammenkommen. Ja. Immerhin trifft der wenigstens. Da bin ich echt beruhigt, dass wir jetzt wieder einen Kicker haben. Ne? Aber wenn die Punkte halt durch den Kicker ausschließlich kommen, ist das nicht so gut.
Überhaupt nicht gut. Ja. Generell hast du voll die Imbalance gehabt. Du hast durch tatsächliche Running Backs 19 Carries nur gehabt.
Ja, ja, also insgesamt ja, haben wir verdient verloren, ganz klar.
Auf jeden Fall. Und das sind bei Webster dazu noch gefumbled wieder.
Ja, das kam auch dazu, ne? Also, dass da ja. Solche Sachen. Ja.
Und selbst die Defense hat ja eigentlich gut gespielt, bis sie dann ja halt in dadurch, dass sie viel zu lange auf dem Feld waren, ist sie müde geworden. Und sie hat uns immer wieder in gute Dinge noch gebracht oder in gute Feldpositionen gebracht. In gute Opportunities gegeben und die Offense hat einfach nichts daraus gemacht. Nichts. Gar nichts. Red Zone Effizienz, kacke. Waren wir überhaupt mal. Ja, wir haben 0 von 2 in der Red Zone. Seahawks dagegen 2 von 3. Du kannst mit Field Goals kein Spiel gewinnen.
Ja, ist so.
Du hast die grauenhafte Interception, die ich ja vorhin erwähnt habe, von Jared Goff. Und die Sache ist, an sich, Goff sah bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht schlecht aus.
Bis die Interception kam.
Ja. Wir haben ja sogar noch drüber geredet im Discord,
ja.
Dass Jared Goff irgendwie solide in der Pocket gewirkt hat.
Ja.
Hatte Pocket Presence, ist rausgesteppt, ist abgesteppt, ist Druck ausgewichen. Bis dann diese Interception kam und danach war ja irgendwie alles tot.
Ja. Das stimmt.
Aber das war halt auch wieder so ein ganz grauenhaft. Die Receiver waren nicht offen. Sie haben zusätzlich noch gedroppt. Running Game ist nirgendwo hingegangen. Und die O-Line war ja wirklich grauenhaft.
Ich würde sagen, das war das, sogar das schlechteste Spiel unserer O-Line gegen die Seahawks. Also,
ja.
Ja.
Also ansonsten nach dem ersten... Ein bisschen positiv wieder.
Ja, gerne.
Jalen Ramsey hat einen Catch gegen... wer ist wieder zugelassen?
DK Metcalf. Ja, das stimmt. Also den hat er wieder gut aus dem Spiel genommen.
Hat im Endeffekt trotzdem 6 Catches für 59 Yards gehabt. Nichts Besonderes, aber die kam halt nicht gegen Jalen Ramsey. Ramsey hat gegen ihn einen für 15 zugelassen. Also absolut das Wert, was wir für ihn aufgegeben haben. Die Frage ist halt, ob wir trotzdem noch irgendwie besser werden jetzt.
Ja, schlechter kann es ja fast gar nicht werden eigentlich. Ja. Das ist, ja, werden wir sehen. Also ich wirklich...
Die Defense ist nice zurückgebounced, aber trotz allem.
Ja. Ich freue mich, ich freue mich wirklich auf das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und
wir können ja auch tatsächlich wieder das alle genießen, egal ob wir jetzt Game Pass oder The Zone haben, weil das Spiel kommt ja im Fernsehen.
Richtig. Pro7 Max überträgt das Spiel wieder. Und ich glaube, Spengemann macht es wieder. Und wer noch? Spengemann und Romo.
Das ist wieder Motzkos.
Warte, vielleicht finde ich es. Spengemann und, nein, doch, Spengemann und Schenk.
Okay, Volker ist auch in Ordnung.
Machen Arizona und ja, also kann man...
Ich muss sagen, das Team Spengemann und Motzkos finde ich richtig gut.
Ja, ich finde Spengemann jetzt manchmal ein bisschen komisch, aber insgesamt, ja, gibt Schlimmere, durchaus.
Es gibt auch von den Amerikanern schlimmere Teams.
Ja, das stimmt. Absolut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir soweit durch. Gameboy vergeben wir diesmal halt keinen.
Ja. Mir ist was aufgefallen,
ja,
was mir gesagt wurde, wir promoten uns selber viel zu wenig.
Echt?
Folgt unserem Podcast auf der jeweiligen Plattform, wo ihr gerade seid. Folgt uns auf Twitter. Es ist in der Podcast-Beschreibung drin. Sind alle unsere Links. Ist unser Podcast-Twitter, ist der Fanclub-Twitter, ist unsere WhatsApp-Gruppe und ist unser Discord, wo immer noch die beste Quelle ist, um alle unsere News zu bekommen. Nicht nur von uns direkt, sondern auch von den Rams schreiben wir schön zusammen, haben auch noch von den Staff-Writern und so kriegst du da direkt alles reingesendet. Und wir können natürlich auch immer sonntags wieder gucken wir das Spiel zusammen im Discord, dass wir dann eben direkt drüber reden können. Unsere Reaktionen bekommt ihr mit, könnt eigene Sachen abgeben, die dann zum Beispiel auch jetzt im Podcast erwähnt werden. Ein paar Opinions und so habe ich mir definitiv auch da geklaut. Und deswegen guckt da auf jeden Fall rein, joint dem Ganzen und habt generell noch einen wunderbaren Tag.
Genau, also wenn ihr euch mit anderen deutschen Rams-Fans connecten wollt, dann schaut bei uns vorbei, beste Anlaufstelle. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, dass ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche. Vielen Dank für die Unterstützung, die ihr uns in 2020 gegeben habt. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch auch in 2021 gesund und munter wieder vor die Hörgeräte bekommen. Und genauso auf euren Support bauen können. Aber davon gehe ich ganz fest davon aus. Wie gesagt, guten Rutsch, kommt gut rüber ins neue Jahr, bleibt zu Hause, nochmal der Appell daran und macht's gut und go Rams!